Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich hochmotiviert zurück und begrüße Sie in diesen turbulenten Zeiten zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, den 13. September 2024. In Deutschland stürzen die Brücken ein und ich bin der Einzige, der darin eine gute Nachricht erkennen kann. Nicht, dass die Brücke einstürzt, finde ich begrüßenswert und erfreulich, aber dass diese Missstände sich nun in dieser Drastik, in dieser Deutlichkeit unabweisbar zur Kenntlichkeit entstellen. Wenn Brücken zusammenbrechen, dann ist das etwas Ernsthaftes, da muss man wirklich als Gesellschaft in sich gehen. Das ist, wie wenn einem Menschen die Zähne ausfallen. Mir sind sie ausgeschlagen worden übrigens, falls da Assoziationen jetzt aufgekommen wären. Diese Brückenstummel in der Elbe sind das Sinnbild einer politischen Verlotterung. Und diese politische Verlotterung, meine Damen und Herren, die läuft in Deutschland seit Jahren. Ich kann mich erinnern, als ich in Berlin noch gearbeitet habe, vor 20 Jahren, haben wir schon angeschrieben gegen diesen sozialistischen Trend, gegen diese Neigung, immer mehr dem Staat zuzuschieben. Und ein Staat, der eben alles an sich reißt, der macht nichts mehr richtig. Und in Deutschland haben sie genau dieses Problem und sie haben noch ein zweites Problem. Sie haben zu wenig Ingenieure, sie brauchen mehr Ingenieure und weniger Kinderbuchautoren. Das ist eine der wichtigsten politischen Forderungen. Mehr Ingenieure, weniger Kinderbuchautoren. Sie brauchen wieder Leute, die wissen, auch in der Politik, wie man Brücken baut, wie man Geld verdient, wie es da draußen ist, jenseits der fremdfinanzierten, wunderbaren Politikerexistenz, Berufspolitikerexistenz. Wo sind die Professionals in der deutschen Politik, die noch gelernt haben, selber ihr Leben, ihre Lebenslasten zu tragen und nicht da gewissermaßen vom Geburtssaal über die Schulbank dann direkt in diese geheizten und klimatisierten Büroräumlichkeiten, in dieses riesige Gemäuer da der politischen Verwaltung und auch der parlamentarischen Betriebe eingefügt zu werden. Das ist doch der Punkt. Und das Dritte, wenn Sie so eine Brücke sehen, die da zusammenstürzt und alle Politiker auch in Dresden weisen die Verantwortung von sich, dann sehen Sie, dass Deutschland ein Staat ist, der vor lauter Solidarität mit dem Ausland seine eigenen Bürger vergisst. Man verschiebt Geld in die ganze Weltgeschichte hinein, verpulvert Milliarden für die Ukraine, gibt Entwicklungshilfe, zahlt Entwicklungshilfe, Velowege in Peru, die berühmten sprichwörtlichen Velowege in Peru. Ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt, aber es ist ein wunderschönes Bild, das natürlich genau passt. Für das haben sie Geld und eben die Entwicklungshilfe. Damit möchte ja ihre Regierung, übrigens auch in der Schweiz, sie könnten diese Artikel auch über die Schweiz schreiben, obwohl bei uns die Brücken noch stehen. Das kann eben auch in diese Richtung gehen. Die Schweizer machen die gleichen Dummheiten wie die Deutschen, einfach weniger gründlich und etwas verspätet. Aber das ist auch das Symbol, sozusagen das Denkmal, das Mahnmal eines Landes, das eben die eigenen Bürger vergessen hat. Und ich war bei der Entwicklungshilfe. Die Entwicklungshilfe wird ja ins Ausland gezahlt, in den Süden, um die Migration abzublocken. Aber sie produziert das Gegenteil. Gerade die Entwicklungshilfe befördert die Migration, weil sie eben Familien und Migranten materiell auch in die Lage versetzt, sich diese Schlepperpreise und Schlepperangebote leisten zu können. Und dann kommen sie nach Deutschland und kassieren noch einmal. Aber in Deutschland verlottert, verwahrlost die Infrastruktur. Aber eben die gute Nachricht ist, so etwas löst etwas aus. Und nach meinem Verständnis sind eben die Deutschen tüchtige Leute, selbstverständlich. Und das wird etwas auslösen. Das ist ein heilsamer Schock, der einfach zeigt, so kann es nicht weitergehen. Warum nur haben wir das so weit kommen lassen? Man schaut ja da nicht sozusagen einfach in einen Abgrund hinein. Man schaut in einen Spiegel. Das, was Sie da sehen, ist das, was die Deutschen gewählt haben. Entschuldigung, ich muss in dieser Deutlichkeit sagen, das ist das, was ihr gewählt habt in den letzten Jahrzehnten. Aber eben, es hat schon früh angefangen. Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg, da hatte man noch dieses Bewusstsein, dass es Leistung braucht, dass es eben Eigenverantwortung braucht, mehr Freiheit, weniger Sozialismus, weniger Staat. Aber ab den 70er Jahren, natürlich, mit dem Erfolg, man hat sich vom eigenen Erfolg narkotisieren lassen, hat man dann angefangen, immer mehr dem Staat zuzuweisen. Und das gilt für auch Politiker der CDU, der Helmut Kohl, der ja immense Verdienste um die Bundesrepublik hat. Ich will mich jetzt da nicht rückwirkend diesem Denkmal abarbeiten. Aber auch der Helmut Kohl, wenn Sie schauen, nach der Wiedervereinigung, vielleicht auch durch die Umstände erzwungen, hatte nicht mehr die Kraft, den Liberalen in seiner Partei, den Wirtschaftsliberalen in seiner Partei, wirklich etwas Luft zuzugestehen. Man ist eben auch da immer sozialistischer geworden. Darum musste ja dann auch der Nachfolger von Kohl, Kanzler Schröder, unter dem Druck der Not diese Agenda-Reformen machen. Und Frau Merkel hat ja dann das Rad nochmal in die ganz andere, in die linke Richtung verschoben. Und jetzt haben sie die Quittung dafür. Man hat eben aufgehört, sich an die erfolgreichen Rezepte, die liberal-konservativen Rezepte der Nachkriegszeit zu halten. Und das sehen sie jetzt. Aber es kommt ans Licht, es kommt heraus, es wird nicht mehr verdrängt und sogar die Medien scheinen bereit, das allmählich zur Kenntnis zu nehmen. Was ist in den Schlagzeilen heute Morgen, abgesehen von dieser Brücke, die wie ein Schock-Meteoriteneinschlag, ein Meteorit der Ernüchterung, der da eingeschlagen hat, gewirkt hat. Werden die Sanktionen nun wirklich zum Problem von Putin, fragt die FAZ. Ja, da warne ich vor Wunschdenken. Russlands Wirtschaft brummt, das läuft sehr gut. Ich würde da nicht in selbstberuhigende, überhebliche Abschätzigkeiten verfallen oder gar dazu raten. Im Gegenteil, die Russen sind eben auch unter dem Druck der Sanktionen, Not macht erfinderisch. Sind die Russen innovativ geworden? Sind sie vielleicht auch zur Innovation gezwungen worden? Reicht es eben nicht mehr in Russland, dass sie einfach irgendwo ein Loch in den Boden graben und dann sprudelt irgendein Rohstoff heraus, den sie dann teuer verkaufen können? Nein, die müssen natürlich jetzt auch schauen, dass sie etwas machen. Und die Idee, dass du die mit Sanktionen die einfangen kannst, das ist doch jenseits. Das funktioniert, hat noch nie funktioniert. Nehmen Sie Iran, nehmen Sie den Staat Iran. Der ist ja seit Jahren mit Sanktionen geradezu eingekerkert. Dieser Sanktionenkäfig ist aber löchrig, denn wir lesen ja, dass die Iraner zum Beispiel den Russen immer mehr Waffen liefern. Ja, wo sind jetzt da die Sanktionen? Wo ist jetzt da der Wirtschaftsboykott? Das ist ja verrückt. Oder nehmen Sie China. Auch gegen China machen sie ja Sanktionen, vor allem die Amerikaner. Und die Chinesen geben sich jetzt noch mehr Mühe. Die Exporte sind höher als angenommen. Über 8% jetzt das Exportwachstum. Man war davon ausgegangen, dass es etwa 5-6% sein könnten. Jetzt sind es aber 8. Ja, weil eben die Chinesen sich anstrengen. Und unterschätzen wir etwas nicht. Im Herbst 22, meine Damen und Herren, im Herbst 22, ich habe darüber gesprochen mit dem ehemaligen ägyptischen Außenminister Nabil Fahmy, wir werden das dann gleich ausstrahlen, er hat das auch erlebt. Noch im Herbst 22 waren viele, auch hochrangige Russen, sehr skeptisch. Sie haben sich gefragt, was um Himmels Willen ist da mit diesem Putin los, jetzt mit diesem massiven Einmarsch in der Ukraine? Das ist doch der nackte Wahnsinn. Also das ist mir so erzählt worden. Also große Unsicherheit. Das war auch die Zeit, als da mit der Nachmobilisierung große Unruhe entstanden ist. Viele Russen haben das Land verlassen. Aber gehen Sie heute mal nach Russland. Fragen Sie die Russen mal heute, wie sie es sehen. Da stehen viel mehr, wie eine Marschkolonne stehen sie jetzt hinter Putin. Warum? Ja, weil sie sagen, Putin hat recht. Der Westen will uns kaputt machen. Er benutzt die Ukraine als Vorschlaghammer, um Russland zu schwächen. Alle bäumen sich gegen uns auf. Und jetzt überlegen sie auch noch, ob sie Langstreckenwaffen den Ukrainern geben sollen und ihnen auch erlauben sollen, die gegen russische Ziele einzusetzen. Ich weiß, es gibt auch in der Weltwoche Leserschaft und unter meinen Kollegen viele, die das begrüßen würden. Ist ihnen unbenommen. Man darf das ja so sehen. Ich sehe es, Entschuldigung, liebe Freunde, ich sehe es einfach anders. Ich finde das brandgefährlich. Und wenn Putin sagt, damit wäre ein Kriegseintritt der NATO da, ja, dann bekomme ich keinen Lachanfall. Sondern dann frage ich mich, um Himmels Willen, ist man tatsächlich in unseren Regierungskreisen, zum Beispiel auch in Deutschland, wo man es ja nicht schafft, die Brücken instand zu halten, traut man sich denn zu, mit Russland in einen Krieg einzusteigen? Ich meine, da haben sie den nächsten Grabenbruch, den nächsten Abgrund der Unwirklichkeit, der sich auftut. Man fragt sich ja sowieso, wieso ist diese Regierung noch nicht schon längst zurückgetreten? Und zwar einfach deshalb, weil sie ja mit ganz anderen Wahlversprechen gewählt werden wollte. Zum Beispiel migrationspolitisch hat ja die Ampel gesagt, wir brauchen mehr Migration, mehr Migration, mehr Migration. Jetzt ist sie ja durch die Realität dementiert, widerlegt worden. Aber man zieht keine Konsequenzen daraus. Man klammert sich verzweifelt an die Macht, ist ein unwürdiges Spektakel und fühlt sich, obwohl einem die Fälle davon schwimmen, immer noch ermächtigt und berechtigt, mehr oder weniger der ganzen Welt zu sagen, wie es läuft. Also das ist schon etwas, ein Trauerspiel der Unbescheidenheit. Und da bleibt anzumahnen, mehr Demut. Wir wünschen uns mehr Demut, vor allem auch bei den Journalisten. Wir Journalisten sind ja das Gegenteil der Bescheidenen. Also ich würde das auch für mich natürlich in Anspruch nehmen. Mangel an Demut, das gilt für uns alle. Ich will da nicht als sozusagen von einem Sünder auf den anderen Sünder herabpredigen. Die Unerbittlichkeit der Sünder gegenüber den Sündern ist ja riesengroß. Das hat einmal Thomas Mann, der deutsche Schriftsteller, geschrieben. Also ich warne davor, da diese Russland-Sanktionen zu überschätzen, mit denen schaden wir uns mehr als den Russen. Und eben Putin bei Ja zu Raketeneinsatz durch Kiew wäre NATO im Krieg mit Russland. Immerhin, heute Morgen schaffte es diese Aussage auch in den deutschen Nachrichten an die Spitze. Früher hat man das ja eher etwas unten an den Zeitungen versorgt. Sie klammern sich an Merkels «Wir schaffen das». Ja, die Grünen halten da noch an der United Colors of Benetton-Politik fest. Viele in Deutschland, auch Bürgerliche, schimpfen jetzt auf die Grünen. Ja, das kann man natürlich machen. Ich finde es ein bisschen witzlos, dass man einem Grünen vorwirft, dass er ein Grüner ist. Bei den Grünen ist einfach interessant, welch schwindelerregend wendehälsige Manöver sie da gemacht haben. Hätte man ihnen gar nicht zugetraut. Frieden schaffen ohne Waffen 2021. Und jetzt fragen Sie mal dann Herrn Hofreiter, wie es geht. Und auch bei der FDP, eine Agnes Strack-Zimmermann wirft ja die Frage auf, Frauen in Ritterrüstung, was ist denn da eigentlich mit dem weiblichen Element passiert? In dem Sinn, dass ja Frauen, übrigens auch in der Schweiz, ich habe das in unserer Ausgabe etwas vertieft, dass ja auffällt, dass in Deutschland ausgerechnet die Frauen zum Angriff blasen da an vielen Fronten. In der Schweiz haben wir jetzt gerade den Fall erlebt, dass eine sehr prominente Vorzeigepolitikerin der Linken in ihrem Luftpistolenkeller auf ein Bild des Jesus-Babys und Mutter Maria gefeuert hat und das Ganze noch auf Instagram gestellt hat, weil sie meinte, damit eine religionskritische Provokation lancieren zu können, sozusagen Aufmerksamkeit um jeden Preis. Da ist jetzt der Schuss sprichwörtlich nach hinten losgegangen. Was ist da eigentlich in der Natur der Frauen, dass im Konfliktfall, im Notfall offensichtlich hier Energien entfesselt werden? Da kommt es uns Männern dann sehr, sehr unheimlich vor. Das wäre vielleicht mal ein Thema für eine anthropologische Gender-Studie. Die AfD hat damit begonnen, Menschen zu Feinden zu erklären. Ich meine, das ist ein Unsinn, was da zum Teil in Deutschland erzählt wird. Ich meine, jetzt lese ich seit Jahren, dass die AfD der Feind der Deutschen sei, der Feind der deutschen Demokratie. Ich meine, da, also wenn die AfD jetzt auch ein paar zu Feinden erklärt hat, dann sind sie sozusagen endlich oder mit großer Verspätung einem Club beigetreten, der das vorhin schon praktiziert hat. Also die merken das gar nicht mehr in dieser moralistischen, wechselseitigen Bezichtigung, wie sehr das eigentlich überhaupt nichts bringt. Ich erwarte doch von einem Politiker nicht, dass er sich in dieses parteiinterne Gerangel verrennt. Das ist ja auch ein Zeichen von Verzweiflung, wenn da CDU-Politiker oder wer das jetzt da war, mit solchen Formulierungen kommen. Die sollen schauen, dass die Brücken nicht einstürzen. Der Kanzler und die Verlage, ja, Kanzler Olaf Scholz hat in Deutschland für mehr Meinungsvielfalt plädiert und weniger Berliner Blase. Das müsste er seiner Innenministerin Nancy Faeser sagen, weil sie schickt natürlich ihren Verfassungsschutz und ihre Rollkommandos auf jene Zeitungen, die eben nicht in der Berliner Blase drinstecken. Die werden ja dann beaufsichtigt. Also das scherbelt ja auch gewaltig, was da gesagt wird. Europa verliert den Wettlauf um Innovationen. Europa fällt zurück. Europa auf der Kriegsspur. Das ist ein betrübliches Thema. Ukraine Waffenhilfe. Ich habe in der Kronenzeitung eine Statistik gesehen, das ist ja unglaublich, wie viel Geld, wie viel Milliarden da in die Ukraine fließt, während eben die Infrastrukturen verlottern und in Deutschland die Rentner gar nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen müssen. 160,5 Milliarden Euro sind von Januar 22 bis Juni 24 versprochen der Ukraine in der EU. Das ist mehr als die USA mit 98,4 Milliarden und andere mit 41,4 Milliarden. Das Geld, was da einfach verlocht wird in diesem Krieg, den man im April 22 hätte beenden können. Aber nein, die Engländer, die Amerikaner haben Zelensky gesagt, jetzt ist keine gute Zeit zum Friedensschluss. Befeuert und beflügelt von amerikanischen Generälen, die gesagt haben, die Russen liegen militärisch schon am Boden. Im Herbst 22 noch der Viersterne-General David Petraeus in Berlin, ich habe es gehört, der hat es gesagt, Russland sei militärisch schon besiegt. Daran können Sie sich natürlich nicht mehr erinnern. Aber wer zahlt das Ganze? Dreimal dürfen Sie raten. Und um dieses Leitmotiv durchzuziehen, wundert sich da noch einer, dass die Straßen kaputt gehen, die Schulen, die Sozialwerke verlottern und die Brücken einstürzen, wenn man das Geld in diesem Stil einfach verschleudert oder eben in die ganze Welt hinaus verschiebt. In den österreichischen Zeitungen, das muss ich loben, finde ich immer wieder mehr Realismus als, Entschuldigung, in den deutschen Zeitungen. Zelensky hat derzeit keine guten Karten in der Hand, vermerkt der Standard. Interessant. Und dann haben wir hier noch eine große Diskussion gehabt. Da sind die Parteichefs Babler und Nehammer, der Kanzler und der Sozialdemokrat, aufeinander losgegangen, hauen sich die Gerechtigkeit um die Ohren. Und da ist unter anderem der Vorwurf gefallen, sie sind der Totengräber der politischen Mitte. Da müssen Sie immer aufpassen, die Mitte als politischer Referenzpunkt. Die Mitte ist ja der politische Nichtort schlechthin. Denn in der Politik können Sie ja nicht sagen, die Mitte. Oder man sagt, in Zeiten der Not ist der Mittelweg der Tod. In der Politik, in der Demokratie brauchen Sie immer eine Auswahl. Ja, möchte ich jetzt eher dadurch, möchte ich eher dadurch. Ja, die Mitte ist natürlich immer abhängig von dem, was die anderen machen. Und diese Obsession, die Mitte zu besetzen, zeigt mir immer auch einen gewissen inhaltlichen Notstand an, beziehungsweise das ist ja nicht das Thema, das die Leute beschäftigt. Sind jetzt die Parteien in der Mitte oder nicht? Sondern die Leute interessieren sich dafür, was macht ihr gegen den Islamismus, der hier immer stärker sich ausbreitet? Was macht ihr gegen die Kriminalität? Wie stellt ihr die Wirtschaft auf, damit wir auch morgen noch wettbewerbsfähig sind, dass wir Arbeitsplätze haben, wenn wir lesen, dass die EU da immer weiter zurückfällt? Trump kneift. Offensichtlich ist da meine optimistische Deutung des Rededuells beim Präsidentschaftsbewerber und Ex-Präsidenten nicht so gleich ausgefallen. Er verweigert sich nun einem dritten Fernsehduell bzw. einem zweiten Fernsehduell mit Kamala Harris. Das wird ihm natürlich in den Medien, wie ich meine, zu Recht als Schwäche ausgelegt. Ich habe diese Auseinandersetzung nicht so drastisch und einseitig erlebt. Ich staune einfach, mit was für Oberflächlichkeiten die Medien da diese Kamala Harris hochjubeln. Aber offensichtlich nach Umfragen ist da Trump als Nummer zwei hervorgegangen. Jetzt entsprechend will er da sich nicht mehr betätigen. Abgeschobener Intensivtäter droht, die Bildzeitung. Ich komme zurück und sprenge eine Polizeistation. Ja, das sind natürlich fürchterliche Aussagen, aber auch wieder Augen öffnen, denn man muss nicht die beschuldigen, die hierher kommen, sondern man muss die kritisieren und zur Verantwortung rufen, die es zugelassen haben, dass solche Missstände passieren. Dann der bayerische Ministerpräsident Markus Söder lässt die ganze Welt wissen, dass er jetzt weniger isst. Das ist auch ein interessantes Statement, das den Leuten zeigt, wo die Prioritätenordnung hier einzelner prominenter Politiker in Deutschland liegt. Ricarda Lang, die Grünen-Chefin, Deutschland darf nicht Ungarn werden. Gibt viele Deutsche, die hoffen, dass ein bisschen mehr Ungarn, ein bisschen mehr Orban-Spirit in Deutschland, etwas orbanscher Realismus, wehe, mehr Meinungsvielfalt statt Berliner Blase. Hatten wir schon Rechtsextremismus und Islamismus gehen Hand in Hand. Ist auch interessant in der Süddeutschen. Man versucht jetzt hier den Islamismus auch gegen die AfD zu drehen. Merken Sie etwas? Und die Nancy Faeser wird dann noch abgefeiert in der Süddeutschen. Und schließlich, warum Björn Höcke nicht Ministerpräsident werden darf, fordert herrisch ein Kommentar in der Süddeutschen Zeitung. Warum eigentlich darf er nicht Ministerpräsident werden, wenn er doch gewählt wird? Ich meine, da sehen Sie doch, dass diese Journalisten also mit Demokratie nicht gerade wahnsinnig viel am Hut haben. Nun gut, das sind ja hochinteressante Facetten und Nachrichten, die zum Nachdenken und zum Selberdenken anregen. Ich bin am Ende meiner Ausführungen angelangt, bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und ja, freue mich aufs Wiedersehen. Wir haben eine ganze Reihe nach wie vor, eine Fülle von spannenden Interviews. Mein Kollege Roman Zeller ist ja auch unermüdlich unterwegs. Ich habe auch noch ein paar Stimmen eingefangen, die wir da laufend auf unseren Kanälen verbreiten, um den Horizont zu erweitern im Zeichen der größten Meinungsvielfalt, im Zeichen auch meinungsfreudiger Auseinandersetzungen, aber eben auch dem journalistischen Urgebot, die Wirklichkeit zu beschreiben. Schreiben, was ist. Und nichts ist provokativer als die Wirklichkeit, vor allem in Zeiten, wo man die Wirklichkeit verdrängt, wo die Politik und die Medien die Wirklichkeit nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Da sind wir eben gehalten, immer wieder uns Rechenschaft abzulegen, Standortbestimmungen vorzunehmen. Was ist die Wirklichkeit? Was ist die Realität? Wo ist der Schein? Und das gilt es eben mit größter Demut zu machen. Ich war kürzlich an einer Veranstaltung von Journalisten, das vielleicht noch ein letzter Gedanke an dieser Stelle, und da ist mir aufgefallen, da hat ein Mann der New York Times gesagt, ja, wir müssen uns die Frage stellen, was wir falsch gemacht haben, wenn am Ende ein Donald Trump in den USA gewählt wird. Da habe ich gedacht, um Himmels Willen, was ist denn das für eine Aussage? Ist denn dieser New York Times Journalist, ist das ein Aktivist oder ist ein Journalist? Was haben wir Journalisten falsch gemacht, wenn Trump gewählt wurde, jetzt der Amerikaner? Ja, ist das Ziel des Journalismus, bestimmte Wahlergebnisse zu verhindern? Was ist denn das für ein Verständnis? Aber auch wieder interessant, wie das ans Licht kommt. In aller Selbstverständlichkeit. Das ist auch ein Problem unserer Zeit. Nicht das größte, aber es ist eines. Denn in der Demokratie brauchen Sie gute Zeitungen, müssen Sie sich ja informieren können, damit Sie auch Ihre Verantwortung als Wähler, als Stimmbürger entsprechend auch schultern können. Wenn natürlich die Medien sich sozusagen dem Aktivismus verschreiben und nicht mehr dem Ergründen der Wirklichkeit, dann haben wir ein Problem. Dann sind wir wirklich in der Propaganda mariniert, in der Propaganda eingebettet und ja, in der Propaganda letztlich versunken. Und auch hier, es kommt ja zum Glück ans Licht, man kann Gegensteuer geben. Alles Gute, bis später, ich melde mich zurück.